Warum gerade Jesus? Es ist heutzutage nicht politisch korrekt, wenn ich sage, ich glaube, dass Jesus wirklich das ist, was er zu sein vorgibt. Was ist denn mit den anderen religiösen Führern? Was ist mit Buddha? Was ist mit Mohammed? Was ist mit den vielen New Age-Gurus, die es gibt, die alle vorgeben, den richtigen Weg zu zeigen? Die alle vorgeben, dass man ihrem Weg folgen soll? Bewerber gibt es wirklich genug. Warum, und ich glaube das von ganzem Herzen, aber warum gerade Jesus? Warum? Ich möchte Sie mitnehmen in die Vergangenheit. Ich habe hier zwei Herren auf die Leinwand gebracht. Auf der einen Seite Lewis Wallace, auf der anderen Seite Robert Ingersoll. Es war 1876, also schon eine ganze Weile her, vor 130, 140 Jahren etwa, da war der Schriftsteller Lewis Wallace unterwegs mit der Bahn nach Indianapolis und diese Zugfahrt sollte sein Leben verändern. Denn wie es sich manchmal so ergibt, sitzt man mit sehr interessanten Leuten im Abteil und man kann nicht weglaufen. Und so saß er dort mit Robert Ingersoll im Abteil. Robert Ingersoll war damals ein sehr bekannter Philosoph und Atheist. Und dieser Atheist hatte eine Freude daran, Lewis Wallace zu löchern und ihn zu fragen, warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du, dass der christliche Glaube wirklich stimmt? Und Lewis Wallace, naja, er war zwar Mitglied in der Kirche, er gehörte der Methodistenkirche an, aber so wirklich von Herzen, was wir heute als fromm bezeichnen würden, war er nicht wirklich. Sein Glaube war oberflächlich. Sein Name stand irgendwo in den Kirchenbüchern drin, aber das war es dann auch schon. Er konnte ihm nicht antworten. Robert Ingersoll hat ihm eine knifflige Frage nach der anderen vorgeworfen, ein Argument nach dem anderen gebracht und er stand da und hatte keine Antworten. Und er hat sich so geschämt dafür. Er sagt, Moment mal, ich nenne mich Christ und ich kann auf solche grundlegenden Fragen keine Antwort geben. Und das hat ihn herausgefordert. Und in seinem Herzen wuchs seine Entscheidung. Ich werde mich mit den Grundlagen des christlichen Glaubens beschäftigen. Und er sagte, wenn ich mich schon damit beschäftige, ich bin der Schriftsteller, werde ich auch ein Buch schreiben. Ich werde ein Buchprojekt daraus machen. Und er hat geforscht. In den Bibliotheken dieser Welt hat er geforscht, was er so an Quellen finden konnte über das Leben von Jesus Christus. Und seine Frage war, gab es ihn wirklich? Die Frage war relativ schnell geklärt. Die nächste Frage, ist er wirklich auferstanden? Hat er die Welt wirklich verändert? Hat er wirklich das gesagt, was in der Bibel drinsteht? Die Folge aus seinem ganzen Studium war, dass er zu einer sehr wichtigen Schlussfolgerung kam. Lewis Wallace kam zu dem Punkt, an dem er sagte, Jesus, du bist wirklich da. Du bist wirklich das, was du zu sein vorgibst. Und er ging auf die Knie und er hat gesagt, ich übergebe dir mein Leben. Und er hat ein Buch geschrieben und dieses Buch ist bis heute weltbekannt. Dieses Buch heißt Ben-Hur. Wer von Ihnen hat schon mal das Buch Ben-Hur wenigstens davon gehört oder in den Film gesehen? Ja. Also das ist ein Monumentalfilm, für den braucht man viel Zeit. Aber es ist ein bemerkenswerter Film, der uns sehr viel Hintergründe gibt über das Leben im ersten Jahrhundert und über die Zeit, in der Jesus gelebt hat. Ja, ein echter Klassiker. Warum gerade Jesus? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Und wenn wir heute Abend diese Frage stellen, dann soll es nicht einfach nur eine intellektuelle Frage sein, über die wir nachdenken. Ich möchte die Frage heute auch ganz persönlich stellen. Wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für Sie? Ich möchte Sie bitten, diese Frage heute Abend ganz persönlich zuzulassen für sich. Wer ist Jesus? Und ich sage Ihnen, an dieser Frage stehen wir an einem Scheideweg. Denn wenn Jesus nicht war, was er gesagt hat, ganz ehrlich, dann sind wir hier am falschen Ort. Aber wenn Jesus war, was er behauptet hat, dann hat das Konsequenzen für unser Leben, oder? Das ist nicht einfach nur ein interessanter Gedanke, den ich in irgendeiner grauen Zelle zwischenspeichern kann. Diese Überzeugung darüber, wer Jesus ist, ist ein Scheideweg für unser Leben. Wenn wir diesen Gedanken konsequent zu Ende denken. Jesus hat seinen Jüngern einmal die Frage gestellt, wer bin ich? Was sagt ihr, wer ich bin? Und ich möchte Sie einladen, Ihre Bibeln aufzuschlagen. Wer jetzt noch keine Bibel hat, darf einfach kurz die Hand strecken. Unsere Helfer werden gern rumgehen und die Bibel noch austeilen. Darf ich unsere Helfer da hinten bitten, zu den Bibeln zu schreiten? und die Bibeln auszuteilen. Mir ist es wichtig, dass Sie den Text vor Augen haben. Sie werden immer mehr mitnehmen, wenn Sie den Bibeltext vor Augen haben, als wenn Sie nur hören, weil ich heute nicht jeden Text an die Leinwand werfe. Einige schon, aber nicht jeden. Ich möchte Sie ermutigen, aufzuschlagen, und ich gebe wie gewohnt die Seitenzahlen an. Wir gehen ins Neue Testament auf die Seite 23, also im zweiten Teil der Bibel, also einfach von hinten blättern, bis Sie auf die Seite 23 stoßen, das Matthäusevangelium. Das Matthäusevangelium ist das erste Buch im Neuen Testament. Matthäusevangelium, Kapitel 16. Matthäus, Kapitel 16, und ich möchte mit Ihnen lesen ab Vers 23. Matthäus, Kapitel 16, ab Vers 13, Verzeihung, ab Vers 13. Okay, fangen wir mal an. Vers 13. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi, also einer Stadt dort in Galiläa. Und er fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Mit anderen Worten, er fragte seine Jünger, was sagen die Leute, wer bin ich? Was sind so die Gerüchte? Was sagen die Leute über mich? Vers 14, sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere sagen, du seist Elia. Wieder andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten. Die Meinungen über Jesus, die waren wirklich geteilt. Also Jesus, dass Jesus was Besonderes war, da waren sie sich alle einig. Denn schließlich, wer kann die Kranken sonst gesund machen? Wer kann Tote auferwecken? Und wer hat so geredet wie Jesus? Die Leute spürten, er ist besonders. Die einen sagten, das muss Johannes der Täufer sein. Eine Figur aus der Bibel, der Jesus sozusagen den Weg vorbereitet hat, der zu den Menschen gesagt hat, nach mir kommt einer, an den sollt ihr glauben. Und er wurde dann, weil er den Mut hatte, die Sünde, eine Sünde des Königs anzusprechen, wurde er von ihm einen Kopf kürzer gemacht. Und manche sagten, ha, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden und jetzt heißt er Jesus. Andere sagten, nein, nein, das kann nicht Johannes der Täufer sein, vielleicht war es Jeremia, einer der anderen Propheten. Und jetzt stellt Jesus ihnen die Frage, in Vers 15, was sagt ihr, dass ich sei? Und das ist die persönliche Frage heute Abend. Was sagt ihr? Es reicht nicht, darüber zu reden, was andere denken über Jesus. Die Frage, die kommt heute Abend zu uns ganz persönlich. Was sagst du über Jesus? Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus ein guter Lehrer? Ein Revolutionär? Ist er ein guter Mensch? Ein Weltveränderer? Ist er ein Prophet? Ein König? Sohn Gottes? Wer ist Jesus? Jesus fragt sie, was sagt ihr, dass ich bin? Und jetzt kommt die klassische Antwort von Petrus. Petrus war immer der, der zuerst den Mund aufmachte, auch hier. Und er sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Was sagst du, wer ich bin? Du bist der Christus. Und Christus heißt im Griechischen der Gesalbte. Das hebräische Wort oder das Wort, was wir daraus ableiten, ist Messias. Das eine, Christus ist griechisch, Messias kommt aus dem Hebräischen, es heißt der Gesalbte. Das ist der, von dem im Alten Testament immer vorhergesagt war, dass er kommen würde. Petrus sagt, du bist es, du bist der Sohn Gottes. Und Jesus sagt ihm in Vers 17, selig bist du Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut, also Menschen, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Mit anderen Worten, Volltreffer. Das, was du gesagt hast, das hast du dir nicht selber ausgedacht. Was du jetzt gesagt hast, Petrus, das hat dir Gott im Himmel gezeigt. Das war ein Kompliment. Das war ein Kompliment. Jesus hat einen starken Anspruch gestellt. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also mit diesem Anspruch würde Jesus heute gegen den Strom schwimmen. So wie er damals damit gegen den Strom geschwommen ist. Heute ist das nicht politisch korrekt. Heute wollen wir sagen, jeder hat doch seine Wahrheit und jeder hat Recht so auf seine Weise und keiner kann sagen, dass er die Wahrheit hat. Und Jesus hat nicht nur gesagt, dass er die Wahrheit hat, er hat gesagt, dass er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und das Leben. Und er sagt, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jetzt, wenn jemand so einen Anspruch stellt, dann ist dieser Anspruch, wie viele Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, es gibt nur zwei. Wenn jemand einen so hohen Anspruch stellt, ist dieser Anspruch entweder wahr, und zwar ganz wahr, oder er ist völlig daneben, oder? Also je höher mein Anspruch, desto weniger Alternativen gibt es. Wenn ich sage, wenn ich heute auftreten würde, keine Angst, ich tue es nicht. Aber wenn ich heute auftreten würde und ich würde sagen, ich bin ein Prophet. Ich habe letzte Nacht eine Vision gehabt und ich habe eine Botschaft von Gott heute Abend. Ich habe es mir aufgeschrieben. So, wenn ich diesen Anspruch stellen würde, dass ich eine Vision gehabt habe, dass Gott durch mich spricht, dass ich ein Prophet bin, dann ist dieser Anspruch entweder wahr oder er ist falsch. Eine dritte Möglichkeit gibt es nicht. Der Anspruch, den Jesus hier gestellt hat, der ist entweder wahr oder er ist falsch. Und ganz ehrlich, ich möchte es wissen. Also ich weiß es, ich bin davon überzeugt, sonst würde ich hier nicht stehen. Ja? Aber ganz ehrlich, wenn der christliche Glaube nicht wahr wäre, dann wäre das ein ziemlicher Schock für mich. Aber ich würde es gern wissen. Sie auch? Also wenn er nicht wahr wäre, ich würde es gern wissen. Aber wenn er wahr ist, dann möchte ich es auch wissen. Weil diese Frage, die hat unheimliche Konsequenzen für unser Leben. C.S. Lewis war auch so jemand, der war ein Agnostiker. Ein Agnostiker ist jemand, der sagt, naja, irgendwo ganz weit da draußen gibt es Gott schon, irgendwo. Aber wir sind ihm egal, er kümmert sich nicht um uns. Das heißt, es gibt nichts Übernatürliches. Ja. So jemand war C.S. Lewis. Und er war Literaturwissenschaftler in Oxford, also ein brillanter Kopf. Und irgendwann saß ein Freund vor ihm, ein sehr gebildeter Freund, ein Atheist. Und er sagte, weißt du was? Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit den Grundaussagen des christlichen Glaubens. So rein aus historischer Sicht. Und so ganz abwegig ist das nicht, was die Christen sagen. C.S. Lewis sagte, Moment mal, das kommt aus deinem Mund? Ich kann es gar nicht glauben. Und er hat sich beschäftigt mit den Gründen. Und ich kann die Geschichte jetzt nicht ganz erzählen, aber er ist dorthin gekommen, dass er Christus erkannt hat. Und er hat Folgendes gesagt, er hat ein Buch geschrieben, sagt er darüber, wer ist Jesus? Er sagt, ein Mann, der nur ein Mensch war und Dinge sagte wie Jesus, wäre kein großer Moralprediger gewesen. Entweder war und ist dies Gottes Sohn oder er ist ein Verrückter oder noch etwas Schlimmeres. Sie können ihn als Narren abstempeln oder sie können vor seine Füße fallen und ihn Herr und Gott nennen. Aber kommen Sie nicht mit diesem herablassenden Unsinn, dass er einfach nur ein großer Lehrer war. Er hat uns diese Interpretation nicht offen gelassen. C.S. Lewis sagt, Jesus Christus war entweder Sohn Gottes, das, was er zu sein vorgab, oder er war ein Lügner oder ein Verrückter, aber eins war er nicht, ein guter Mensch. Wissen Sie warum? Angenommen, Jesus wäre nur ein guter Mensch gewesen, dann hätte er etwas gesagt, was nicht stimmt, oder? Wenn er nur ein guter Mensch gewesen wäre, dann wäre er nicht Sohn Gottes gewesen, aber er hat es behauptet. Er kann nicht nur ein guter Mensch gewesen sein. Wenn er nur ein guter Mensch war, hat er die Unwahrheit gesagt und dann war er kein guter Mensch. Jesus war entweder das, was er zu sein vorgab, oder er war es nicht. Eine weitere Interpretation ist nicht da. Und der Punkt ist der. Ich möchte heute mit Ihnen sprechen, was macht Jesus so einzigartig? Und es gibt viele Dinge, die Jesus einzigartig machen. Sein Leben. Wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass Jesus in 3,5 Jahren, denn länger hat er nicht öffentlich gewirkt, er hat nur 3,5 Jahre gewirkt, in 3,5 Jahren hat er diese Welt verändert. Wie keiner vor ihm und keiner nach ihm. Niemand hat diese Welt so grundlegend verändert wie er. Das macht sein Leben einzigartig. Eine weitere Sache, die ihn einzigartig macht, und das werden wir gleich sehen, sein Leben wurde in ganz vielen Details vorhergesagt. Jetzt, wo haben wir das schon mal gesehen? Dass das Leben eines Menschen viele Jahrhunderte vor seiner Geburt mit ganz vielen Details vorhergesagt wurde. Das trifft nur auf Jesus zu. Und die Bibel sagt, er ist auferstanden. Und der Punkt ist der. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden ist, dann ist der christliche Glaube ganz sicher falsch. Manchmal können wir Dinge auf eine ganz einfache Formel bringen. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir auf dem falschen Dampfer. Dann sind wir heute Abend hier falsch. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann ist das der unschlagbare, hundertprozentige Beweis dafür, dass er wirklich der Sohn Gottes ist und dass der Glaube an ihn der einzig Richtige ist. Heute Abend möchte ich mit Ihnen nachdenken über die Auferstehung Jesu. Und Paulus hat das auf den Punkt gebracht. Paulus wusste ganz genau, wenn Jesus auferstanden ist, sind wir richtig. Wenn er nicht auferstanden ist, ist alles umsonst. Im 1. Korintherbrief sagt er, und ich lese das mal von der Leinwand, er sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. so ist auch euer Glaube vergeblich. Ist doch deutlich, oder? Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube, naja, was? Eine Tradition, ein ethischer Kodex oder was auch immer. Aber eigentlich ist er vergeblich. Dann ist unsere Predigt vergeblich, euer Glaube ist vergeblich. Und dann sagt er, wir als Apostel würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn auch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, also die gestorben sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Paulus bringt es auf den Punkt. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten von allen Menschen. Dann ist unser Glaube kraftlos. Dann haben wir eigentlich nichts zu sagen. Und schauen wir uns jetzt mal diese Geschichte an. Ich möchte sie mitnehmen zu diesem Karfreitag. Dieser Karfreitag, an dem Jesus die Dornenkrone aufgesetzt wurde. Dieser Tag, der so voller Leiden für ihn war. Dieser Tag, an dem sie ihm das Kreuz aufgeladen haben und er sein Kreuz, das Werkzeug seiner Hinrichtung, tragen musste, bis er darunter zusammenbrach und ein anderer sein Kreuz tragen musste. Zurück zu diesem Tag, an dem Jesus erleben musste, wie die Geschöpfe, die er zu retten kam, ihn ans Kreuz genagelt haben. Und wie er dahin, zwischen zwei Verbrechern. Und der in der Mitte war, der galt immer als der schlimmste Verbrecher. Das heißt, Jesus wurde behandelt wie der schlimmste Verbrecher. Und da hing er da zwischen Himmel und Erde, verlassen von Menschen, und er fühlte sich verlassen von Gott. Und da hing er für uns, um unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, zu bezahlen. Und das war der schwärzeste Tag für seine Jünger. Denn sie hatten alles auf diese eine Karte gesetzt. Sie hatten erlebt, wie Jesus sie gerufen hat, komm, folg mir nach. Und sie haben ihre Netze, ihre Boote, ihr Werkzeug, alles zurückgelassen und sind Jesus nachgefolgt. Und sie haben gehofft, eines Tages wird er den Thron in Jerusalem einnehmen. Eines Tages werden wir die Posten abbekommen. Eines Tages wird sich all die Entbehrung, die wir auf uns genommen haben, lohnen. Und jetzt hing er am Kreuz. Sie hatten gehofft, irgendwie kriegt er im letzten Moment noch die Kurve. Irgendwie ruft er vielleicht die Engel, die ihm helfen. Irgendwie steigt er vom Kreuz herab. Und dann erleben sie, wie er am Kreuz stirbt. Und mit ihm starb ihre Hoffnung. Sie wussten nicht mal, wo sie hingehen sollten. Was sollten sie tun aus ihrem Leben? Sie wollten nicht mehr zurück. Denn was war in ihrer Vergangenheit? Sie waren in der Synagoge, ja. Aber der Glaube, der ihnen von den Schriftgelehrten und Pharisäern weitergegeben wurde, der war so trocken und so leer. Der war so mit Formalien ausgefüllt, dass da kein Leben drin war. Und jetzt kam Jesus und hat ihnen einen lebendigen Glauben gezeigt. Und sie wussten, wir können nicht mehr zurück. Aber wo sollen wir hingehen? Unser Meister ist tot. Der schwärzeste Tag. Ihre Hoffnungen waren am Boden zerstört. Sie hatten Angst um ihr Leben, keine Perspektive mehr. Die Zukunft sah schwarz aus. Josef von Arimathea, so beschreibt uns das die Bibel, war einer aus dem Hohen Rat, jemand, der bei dieser Gewalt gegen Jesus nicht mitmachen wollte. Und er nimmt jetzt all seinen Mut zusammen und geht zu Pilatus und sagt, gib mir doch den Körper, den Leib, dass ich ihn begrabe. Er ist hingerichtet worden wie ein Verbrecher. Er soll jetzt wenigstens nicht wie ein Hund verscharrt werden. Er soll wenigstens würdig beerdigt werden. Und so legte er Jesus in sein eigenes Grab. Er gab sein Bestes. Er gab sein Grab. Und der Stein wurde von starken Männern davor gerollt. Und für die Jünger war das schlimm. Die Jünger kamen zusammen und sie waren dort zusammen in diesem Obergemach. Und ich weiß nicht, ob sie viel zu reden hatten. Ich stelle mir vor, wie sie da saßen, am Boden zerstört, hoffnungslos, ohne Worte. Und dann am nächsten Morgen machten sich zwei der Jünger auf den Weg nach Emmaus. Und die Bibel berichtet uns in Lukas 24, wie diese zwei Jünger sich traurig auf den Weg zurückmachten. Emmaus war ein kleines Dorf, vielleicht 2 Wegstunden zu Fuß, heute würden wir vielleicht sagen 10 Kilometer entfernt von Jerusalem. Sie machten sich auf den Weg. Und dann sagt die Bibel, dass sich Jesus, er war inzwischen auferstanden, dass Jesus sich ihnen näherte. Aber er hat ihnen nicht erlaubt, dass sie ihn erkennen konnten. Ihre Augen wurden gehalten, heißt es. Und Jesus fragt sie, na, was redet ihr denn so miteinander auf dem Weg? Und sie sagten, ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Jesus fragt, was denn? Er möchte, dass es rauskommt. Ja, er weiß natürlich, was geschehen ist. Was denn, fragt er. Und sie erzählen, ja, das mit Jesus. Wir haben gehofft, dass er der Messias ist. Aber unsere Obersten haben ihn ans Kreuz gebracht. Und dann sagt Jesus ihnen etwas Faszinierendes. Lukas Kapitel 24. Lukas Kapitel 24. Lukas 24 ab Vers 25. Ich habe den Text ja auch auf der Leinwand. Das ist ja, also wenn Sie es aufschlagen wollen, Seite 106 im Neuen Testament. Seite 106 ab Vers 25. Lukas 24 ab Vers 25. Und Jesus spricht jetzt zu ihnen. Und sie haben ihre ganze Enttäuschung rausgelassen. Und wissen Sie was? Das gefällt mir an Jesus. Als Jesus sie fragt, was ist denn passiert? Was denn? Erzählt mal. Da wusste er genau, was in ihrem Herzen war. Da war Enttäuschung, da war Frust, da war Hoffnungslosigkeit. Und Jesus hört sich das alles an. Wie ist das, wenn wir heute frustriert sind, wenn wir hoffnungslos sind, wenn wir traurig sind? Dürfen wir damit zu Gott gehen? Hört er sich das an, wenn wir ihm sowas zu sagen haben? Und versteht er uns? Ganz gewiss. Aber jetzt kommt Jesus zum Punkt. Er wollte nicht nur hören, was sie zu sagen hatten. Er wollte nicht nur, dass sie sich ihre Sorge vom Herzen reden. Er wollte ihnen das Wichtigste mit auf den Weg geben. Und so sagt er ihnen ab Vers 25, oh ihr Toren. Und das sagt er nicht herablassend. Zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Was macht Jesus hier? Er sagt, überlegt doch mal, das, was hier mit Jesus passiert ist, dass er gekreuzigt werden würde, dass er von seinem eigenen Volk umgebracht wird, steht das nicht schon längst in der Schrift drin? Warum überrascht euch das? Warum überrascht euch das? Und jetzt sagt er fing an bei Mose, ganz vorne im Alten Testament und bei allen Propheten und erzählte ihnen alles, was von ihm vorhergesagt war. Und das fasziniert mich an Jesus. Das macht sein Leben einzigartig. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wer in 10 Jahren Bundeskanzler in Deutschland sein wird. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wo er herkommen wird. Keine Ahnung. Keiner von uns weiß das, oder? Das Leben von Jesus wurde Jahrhunderte bis 1000 Jahre im Voraus vorhergesagt, mit ganz vielen Details. Das Alte Testament hat vorhergesagt, wo er geboren wurde, nämlich in Bethlehem, ungefähr 700 Jahre, bevor er geboren wurde. Das Alte Testament hat vorhergesagt, aus welcher Familie er kommen würde, nämlich aus der Nachkommenschaft Davids. Das Alte Testament hat vorhergesagt, sogar wann er getauft werden würde. Das fasziniert mich. Es gibt in der Bibel, im Alten Testament, eine Prophezeiung, die ungefähr 500 Jahre im Voraus sagt, in welchem Jahr Jesus getauft werden wird. Faszinierend, absolut faszinierend. In genau dem Jahr wurde Jesus getauft. Und diese gleiche Prophezeiung sagt voraus, dass Jesus 3,5 Jahre später gekreuzigt werden würde. 500 Jahre, bevor es geschah. Genauso ist es geschehen. Und so finden wir ganz, ganz viele Einzelheiten über das Leben von Jesus im Alten Testament vorhergesagt. Und Jesus sagt, schaut doch mal hinein. Warum überrascht euch das, was passiert ist? Es ist doch längst vorhergesagt worden. Aber steht noch mehr drin. Im Alten Testament steht drin, dass Jesus nicht nur sterben würde, sondern dass er auch auferstehen würde. Und so sind sie dort mit Jesus. Und dann sagt uns diese Geschichte, als er das Brot nahm und es brach und dankte, da gingen ihnen endlich die Augen auf und sie erkannten, dass es Jesus war. Und in dem Moment verschwand Jesus. Aber sie waren so begeistert. Ich meine, es war abends, es war dunkel. Und der Weg von Jerusalem nach Emmaus, der geht bergab, relativ angenehm. Der Weg zurück geht bergauf, schwierig. Sie sind so begeistert, dass sie lassen ihr Essen liegen und sie laufen so schnell sie können nach Jerusalem. Warum? weil sie eine Botschaft hatten, die sie nicht für sich behalten konnten. Die Botschaft, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, hat sie so gepackt, dass sie mitten in der Nacht den Weg nach Jerusalem wieder hochstolperten. Und es waren keine so guten Wege wie bei uns. Über Stock und Stein ging es. Aber sie konnten die Botschaft nicht für sich behalten und sie konnten nicht bis zum nächsten Morgen warten, weil Jesus auferstanden ist. Schauen wir uns nochmal an, wie das damals war, als die Pharisäer oder die Schriftgelehrten und die römischen Soldaten vielmehr Jesus ins Grab gelegt hatten. Wir gehen jetzt nochmal ein paar Schritte zurück, um uns ein wichtiges Detail anzuschauen. Wir sind wieder im Matthäus-Evangelium und dort wird uns beschrieben, wie Jesus ins Grab gelegt wird. Und dann schauen Sie sich mal die Geschichte an, die dabei rauskommt. Und ich habe das hier wieder auf die Wand gebracht. Matthäus 27, wer es aufschlagen möchte, Seite 38 und dann ab Vers 62. Da heißt es hier, am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgte, kurze Erklärung, welcher ist der Rüsttag? Rüsttag heißt Vorbereitungstag. Welcher Wochentag war das? Das war heute, der Freitag. Ja? Der Freitag war der Rüsttag und wie hieß der Tag, der darauf folgte? Das war der Sabbat. Genau. Und danach der erste Tag der Woche, der Sonntag, an dem Jesus auferstanden ist. Ja? Also am Freitag. Der Tag, der auf den Freitag folgt, oder am nächsten Tag, der auf den Rüsttag folgt, da kamen die hohen Priester mit den Pharisäern zu Pilatus und sprachen: Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte: Ich will nach 3 Tagen auferstehen. Interessant, oder? Die Jünger haben nicht mit einem Gedanken daran gedacht, dass Jesus ihnen gesagt hat, ich werde am 3. Tag wieder auferstehen. Die haben sich daran erinnert. In dem Moment, als die Jünger noch völlig orientierungslos in diesem Obergemach saßen, völlig verzweifelt, am Boden zerstört, haben diese Leute geglaubt. Sie haben gesagt, er hat wirklich gesagt, dass er auferstehen wird. Darum befiehlt, sagen sie zu Pilatus, dass man das Grab bewache bis zum 3. Tag, damit nicht seine Jünger kommen und stehlen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach, da, habt ihr die Wache, geht hin und bewacht so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Das heißt, die Pharisäer sagten, Moment mal, dieser Jesus hat doch gesagt, er wird am 3. Tag auferstehen. Pilatus, bitte, bewacht doch das Grab, damit seine Jünger nicht kommen und sein Leib stehlen und den Leuten dann erzählen, dass er auferstanden ist. Ha. Und die römischen Soldaten sind an diesem Grab. Und wir müssen verstehen, das waren Männer, die haben nichts gefürchtet. Ich meine, das waren hartgesottene Burschen. Und ein römischer Soldat, das müssen wir auch verstehen, ein römischer Soldat, der ist auf der Wache nicht eingeschlafen. Es gibt heute Quellen über die militärischen Regeln im Römischen Reich zu der Zeit. Und die sagen uns, dass ein Soldat, der bei der Nachtwache eingeschlafen ist, hingerichtet wurde. Also die Strafe, die war nicht zimperlich. Das heißt, die Jungs, die haben aufgepasst. Und plötzlich, beschreibt uns die Bibel, kommt ein Engel vom Himmel. Und diese Männer, die nichts fürchteten, fielen zu Boden wie kleine Kinder. Und die Soldaten, sie laufen voller Schrecken in die Stadt zurück und erzählen den hohen Priestern, was geschehen war. Jesus ist auferstanden. Sie sagen, er ist wirklich auferstanden. Ein Engel kam. Und die Pharisäer, sie sagten, oder die Priester, sie gaben ihnen Geld. Und sie sagten, erzählt den Leuten, ihr habt geschlafen und die Jünger sind gekommen und haben ihn gestohlen. Wie plausibel ist die Erklärung? Erzählt, ihr habt geschlafen und während ihr geschlafen habt, und während ihr geschlafen habt, sind die Jünger gekommen und haben ihn geklaut. Wie plausibel ist die Erklärung? Also erstens, was stand ihnen bevor, wenn sie zugaben, wir haben geschlafen? Okay. Wie plausibel ist die Erklärung, als wir geschlafen haben, sind die Jünger gekommen, wir wissen es ganz genau, wir haben ja geschlafen. Nicht plausibel, oder? Aber was Besseres fiel ihnen nicht ein. So, am Sonntagmorgen gehen die Frauen zum Grab. Nicht, weil sie erwartet haben, dass Jesus aufersteht, sondern weil sie Jesus die letzte Ehre erweisen wollten. Sie wollten Jesus einbalsamieren, wie sich das gehörte. Dankeschön, Andreas. Sie wollten Jesus einbalsamieren, ihm die letzte Ehre erweisen. Und dann kommen sie zu dem Grab und sie sehen, der Stein ist weg. Und sie sagen, oh nein, sie haben, Sie haben unseren Herrn gestohlen. Und sie laufen entsetzt zurück. Nur Maria Magdalena bleibt dort. Und dann sieht sie einen Mann. Und sie hält ihn für den Gärtner. Und sie sagt, hast du ihn gestohlen? Sag mir, wo sie ihn hingebracht haben. Und er sagt, Maria. Und sie erkennt ihn. Maria Magdalena, gut merken, Maria Magdalena ist die Erste, die Jesus gesehen hat. Nach seiner Auferstehung. Nicht etwa Petrus, der immer an vorderster Front stand. Nicht etwa Matthäus, nicht etwa Johannes, so einer von den Aposteln, so ein Mann, sondern diese Frau. Warum? Weil als Jesus, ich kann nur vermuten, warum, als Jesus gefangen genommen wurde, haben all seine tapferen Jünger ihn verlassen. All die Männer sind gelaufen, so schnell sie konnten. Die Frauen blieben. Die Frauen blieben am Kreuz bis zum Schluss. Und darum hat Jesus dieser Frau, Maria Magdalena, die Ehre gegeben, dass sie die Erste ist, die ihn nach der Auferstehung sieht. Und dieser Engel sagt, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Jetzt, woher können wir wissen, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Ich habe vorhin gesagt, ob Jesus auferstanden ist oder nicht, ist grundlegend für den christlichen Glauben. Wenn er auferstanden ist, dann sind wir goldrichtig bei ihm. Dann lebt er heute und wir können reden mit ihm. Und wir können alles glauben, was er sagt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sollten wir hieraus vielleicht aus diesem Gebäude, ich weiß nicht was, vielleicht einen Kaninchenzüchterverein machen. Aber eine Gemeinde braucht es nicht, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Woher können wir es wissen? Es gibt verschiedene Wege, es zu wissen. Das eine ist, es einfach zu glauben, weil es die Bibel sagt. Und ganz ehrlich, ich bin für mich an den Punkt gekommen, dass ich Gott so sehr vertraue, dass ich alles glaube, was hier drin steht. Ich bekenne das ganz offen. Also wenn es hier drin steht, dann reicht es mir, um zu glauben. Wir können auch sagen, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist, weil ich ihn in meinem Leben erlebt habe. Und ich kann Ihnen sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Ich bin noch nicht so, wie ich sein möchte, aber ganz ehrlich, ich bin noch nicht mehr so, wie ich mal war. Ich habe Jesus erlebt. Jesus ist erfahrbar. Darum glaube ich, dass es ihn gibt. Aber, und das fasziniert mich an Gott, Gott sagt nicht einfach nur, glaube einfach, sondern Gott gibt uns gute Gründe. Und heute möchte ich mit Ihnen diesen guten Gründen mal auf die Spur gehen. Warum können wir glauben, dass Jesus auferstanden ist? Jetzt, ich möchte das heute Abend mal mit Ihnen betrachten aus der Perspektive eines Historikers. Ein Historiker hat die Aufgabe, über die Vergangenheit nachzudenken und sie möglichst genau zu rekonstruieren. Das heißt, eine seiner Aufgaben ist, zu unterscheiden, ist etwas eine Legende oder Tatsache. Es gibt ja viele Legenden, sehr viele Legenden. Also erfundene Geschichten, die irgendwelchen Königen angetragen wurden. Und ein Historiker hat die Aufgabe zu schauen, ist das wirklich passiert oder ist das nur ein Märchen? Und heute möchte ich mal aus der Perspektive eines Historikers schauen auf dieses eine Ereignis, die Auferstehung Jesu. Und ich möchte Ihnen erzählen von Simon Greenleaf. Wer war das? Simon Greenleaf war einer der Mitgründer, muss ich genauer sagen, der juristischen Fakultät der Harvard-Universität. Er lebt schon lange nicht mehr. Aber er war damals einer der brillantesten Köpfe. Er war kein gläubiger Mensch. Aber er hat ein Standardwerk geschrieben, ein juristisches Standardwerk über den juristischen Beweis. Und darum ging es darum, dass er sagt, anhand welcher Prinzipien kann man herausfinden, was wirklich geschehen ist? Wie können wir juristisch beweisen, was geschehen ist? Und einige Studenten, gläubige Studenten, haben ihn herausgefordert. Und sie haben gesagt, nimm mal die Prinzipien, die du in dieses Buch geschrieben hast, und wende sie an auf die Auferstehung Jesu. Und versuche herauszufinden, ist sie wirklich geschehen oder nicht. Er ließ sich darauf ein. Und er wollte unbedingt beweisen, dass die Auferstehung Jesu ein Mythos war. Und er wandte seine eigenen Prinzipien an und er kam zu der Schlussfolgerung, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er sagte, es wäre unmöglich gewesen, dass die Apostel an den Wahrheiten, die sie verkündigten, hätten festhalten können, wenn Jesus nicht wirklich von den Toten auferstanden wäre. Er kam zu dem Punkt, dass er sagte, wenn ich mir all die Indizien zusammennehme, dann kann ich nicht anders als sagen, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Jetzt. Was sind so die Tatsachen? Und ich möchte mich jetzt mal mit Ihnen herantasten, und zwar aus der Perspektive eines Historikers. Was sind die Tatsachen? Die erste Tatsache ist, die Auferstehung Jesu wird von frühen Quellen bezeugt. Jetzt, warum ist das wichtig? Ein Historiker sagt, wenn etwas behauptet wird und der Abstand zu der Zeit, in der es geschehen sein soll, sehr groß ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Legende ist, sehr hoch. Mit anderen Worten, angenommen, da haben wir eine Quelle aus dem Jahr 1000 nach Christus. Und das ist die früheste Quelle, die etwas berichtet über etwas, was 1000 Jahre vorher passiert ist. Dann liegen da 1000 Jahre zwischen der Entstehung dieser Schrift und dem, was passiert sein soll oder der Zeit, in der es passiert sein soll. Und da sagen Historiker, wahrscheinlich Legende, wahrscheinlich Mythos, weil es zu viel Zeit. Wenn aber etwas in der Zeit geschrieben wurde, in der es passiert sein soll, dann haben damals ja Menschen gelebt, die das Gegenteil beweisen könnten, oder? Und so sagt man, okay, die Auferstehung Jesu wird von frühen Quellen bezeugt. Wir finden in der Bibel, im ersten Korintherbrief, und dieser Brief, da wurde ungefähr 50 nach Christus geschrieben, ungefähr 15 bis 20 Jahre, nachdem Jesus auferstanden ist. In der Zeit lebten die Leute noch, die das erlebt haben, dass Jesus auferstanden ist. Und da schrieb Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Jetzt, was er hier zitiert, das hat er sich nicht selbst ausgedacht, sondern das hat er empfangen. Was er hier zitiert, ist das erste überlieferte Glaubensbekenntnis. Das heißt, im Jahre 50, 15 Jahre etwa, nach der Auferstehung Jesu, gab es in der christlichen Gemeinde das Glaubensbekenntnis, und das gab es auch schriftlich. Wir glauben, Jesus ist auferstanden nach der Schrift. Tatsache Nummer 2, Jesus hat wirklich gelebt und er wurde am Kreuz getötet. Es gibt heute so manche Theorien, die sagen, naja, Jesus, er ist ja gar nicht wirklich gestorben, er war nur scheinbar tot, darum hat er dann später wieder gelebt. Es gibt auch außerbiblische Quellen, die uns zeigen, dass Jesus wirklich gelebt hat. Es gibt heute keinen ernstzunehmenden Historiker mehr, der sagt, es hat keinen Jesus gegeben. Auch Historiker sagen, Jesus hat damals gelebt. So, und da haben wir zum Beispiel hier eine Quelle, Tacitus, ein römischer Historiker, und er lebte etwa an dieser Zeit, kurz danach. Und er sagte, dieser Name, nämlich Christus oder Christin, dieser Name Christen stammt von Christus, der unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Das sagt eine außerbiblische historische Quelle. Es ist eine Tatsache, dass Jesus gelebt hat und dass er hingerichtet wurde. Tatsache Nummer 2 war das. Tatsache Nummer 3, Jesus wurde in das Grab von Josef Arimathea gelegt. Er wurde in diesem Grab begraben. Warum kann man das wissen? Wir wissen, diese Geschichte, dass Jesus damals auferstanden ist und dass er vorher in diesem Grab war und dann dort auferstanden ist, die wurde damals in der Zeit erzählt. Stellen Sie sich mal vor, die Jünger hätten sich diese Geschichte ausgedacht. Und sie wären damals nach Jerusalem gegangen und hätten gesagt, das ist unsere Version der Geschichte. Jesus ist auferstanden und vorher wurde er in dieses Grab gelegt. Die Leute hätten zum Grab gehen können oder sie hätten Josef von Arimathea fragen können. Stimmt das? Und wenn es nicht wahr gewesen wäre, dann hätten sie sehr leicht herausfinden können, dass es nicht wahr war. Es ist eine Tatsache, dass Jesus in dieses Grab hineingelegt wurde. Tatsache Nummer 4, das Grab war leer. Ein Historiker sagt, wenn es eine umstrittene Situation gibt und sich die Gegner und die Freunde einer Sache bei einer Tatsache einig sind, dann ist die Tatsache mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch so gewesen. Also, die Jünger haben gesagt, das Grab war leer. Und was haben die Feinde Jesu gesagt? Sie haben auch gesagt, das Grab war leer. Auch die Priester, die es nicht wahrhaben wollten, dass er auferstanden ist, haben gesagt, das Grab ist leer. Es wäre ja auch so leicht gewesen, das Gegenteil zu beweisen, wenn Jesus immer noch im Grab liegen würde, oder? Stellen Sie sich vor, die Jünger wären gekommen, hätten gesagt, wir haben Jesus gesehen, er ist auferstanden und Jesus hätte noch im Grab gelegen. Dann hätten die Pharisäer gesagt, komm, dieser Irrlehrer, wenn wir mal gleich den Saft abdrehen, rollt mal kurz den Stein beiseite, schaut noch mal kurz rein, da liegt er. Alle Frage geklärt. Verstehen Sie? Es wäre so einfach gewesen. Das Grab war leer. Und dazu kommt noch etwas. In der Geschichte der Jünger haben Frauen Jesus als erstes entdeckt. Wer sich ein bisschen mit Geschichte auskennt, der weiß, was damals in dieser Zeit die Aussage einer Frau wert war. Ja? Die Aussage einer Frau galt nichts in der damaligen Zeit. Ja? Gut, dass wir in anderen Zeiten leben, aber damals war das so. Wenn eine Frau etwas bezeugt hat vor Gericht, das galt nicht. Ein Mann musste es bezeugen. Wenn die Jünger sich die Geschichte ausgedacht hätten, dann hätten sie nicht gesagt, die Frauen haben sie entdeckt. Hätten sie gesagt, wir waren es, Petrus, Johannes, Jakobus, wir haben ihn gesehen, wir Männer. Aber sie machen eine Frauengeschichte draus, weil es wirklich so gewesen ist. Und Paul Meyer, er ist heute noch Professor für altertümliche Geschichte an der Universität von Michigan, er schreibt Folgendes. Er sagt, wenn man alle Zeugnisse sorgfältig und fair abwägt, ist es nach den Gesetzen der historischen Forschung tatsächlich gerechtfertigt zu schließen, dass das Grab, in dem Jesus bestattet worden war, am Morgen des ersten Ostertages wirklich leer war. Nicht eine Spur, nicht die Spur eines Beweises ist bisher in den literarischen Quellen, in Schriften oder in der Archäologie gefunden worden, die diese Feststellung widerlegen könnte. Hier sagt ein Historiker, wenn wir alle Quellen zusammennehmen, dann müssen wir davon ausgehen, das Grab war leer. Okay, das Grab war leer. Tatsache Nummer 5. Es gab viele Zeugen für die Auferstehung Jesu. Wenn die Jünger gesagt hätten, Jesus ist auferstanden, aber er ist nur uns dreien erschienen. Das wäre schwer zu glauben gewesen, oder? Aber wenn es damals in der Zeit Zeugen gab, viele, die ihn gesehen haben, dann war das ein Ereignis, das niemand leugnen konnte. Und wie viele haben ihn gesehen? Wir haben vorhin schon 1. Korinther 15 gelesen. Und da spricht Paulus darüber, wie viele ihn gesehen haben. Er sagt, Jesus ist auferstanden nach der Schrift. Und er ist gesehen worden von Kephas, das war Petrus, das ist der andere Name von Petrus. Danach von den Zwölfen. Und dann sagt er, danach ist er auch gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Das schreibt Paulus im Jahre 50. Und dann sagt er, von denen die meisten heute noch leben. Das ist doch, als wenn er sagt, na geht doch hin und fragt sie selbst. 500 Leute auf einmal haben ihn gesehen. Geht doch hin und fragt sie selbst. Wie viele Zeugen braucht es noch? Und da sagt er, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Tatsache Nummer 6. Die rasante Ausbreitung des Christentums. Nochmal aus den Augen eines Historikers. Wenn ein Historiker sieht, da gab es im Laufe der Geschichte ein großes, weltbewegendes, weltveränderndes Ereignis, eine Bewegung, dann fragt ein Historiker immer, was hat diese Bewegung ausgelöst? Es gibt keine Wirkung ohne Ursache. Ein Historiker fragt, was war am Anfang? Was hat zu dieser Bewegung geführt? Ja, das heißt, wenn ein Historiker heute auf den Mauerfall zurückblickt, fragt er, okay, was hat diesen Mauerfall 1989 ausgelöst? Was hat dazu geführt? Und so fragt ein Historiker, wenn er die rasante Ausbreitung des Christentums sieht, was ist damals passiert? Da muss am Anfang etwas passiert sein, was den frühen Christen so einen Auftrieb gegeben hat, dass man ihnen nicht widersprechen konnte. Die ersten Christen glaubten fest an die Auferstehung Jesu. Sie haben fest daran geglaubt, sie haben nicht daran gezweifelt. Sie wurde zum Zentrum ihrer Verkündigung. Ich habe hier nochmal ein Zitat von einem jüdischen Neutestamentler, der nicht die Motivation hat, Christ zu werden, aber er ist ein Jude und beschäftigt sich mit dem Neuen Testament und er sagt, wenn die geschlagene und zermürbte Jüngerschar sich über Nacht in eine siegreiche Glaubensbewegung verwandeln konnte, lediglich aufgrund von Autosuggestion oder Selbstbetrug, ohne ein durchschlagendes Glaubenserlebnis, so wäre das im Grunde ein weit größeres Wunder als die Auferstehung selbst. Starker Gedanke, oder? Er sagt, wenn die sich selbst nur eingeredet hätten, dass Jesus auferstanden ist, wenn die sich selbst betrogen hätten und dabei so eine Überzeugung an den Tag gelegt hätten, dass daraus eine Bewegung entstanden ist, die ganze Welt verändert hat, dann wäre das ein größeres Wunder als die Auferstehung Jesu selbst. Aber sein Gedanke ist, er sagt, da war etwas. Sie haben ein Glaubenserlebnis gehabt. Sie haben etwas erfahren, was ihnen so einen Auftrieb gegeben hat und sie völlig verändert hat. Und dann lesen wir, mit großer Kraft, hier in der Apostelgeschichte 4, Vers 33, mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Mit großer Kraft. Sie verkündigten so unerschrocken, dass Jesus lebt. Und manchmal könnte ich schon schmunzeln, wenn ich in der Apostelgeschichte lese, wie mutig sie waren. Sie kommen zu den Priestern, zu den Pharisäern, zu dem Hohen Rat, sie werden vorgeladen vors Gericht. Und sie sagen, den Christus, den ihr ans Kreuz gebracht habt, den hat Gott auferweckt. Ob ihr es hören wollt oder nicht, er lebt. Und sie sagen, hört ihr auf, davon zu reden? Ihr dürft nicht mehr davon reden, dass Jesus auferstanden ist. Und sie sagen, ha, wir machen es trotzdem. Wir können doch gar nicht anders. Wir haben erlebt. Wir haben ihn erlebt. Erlebt. Wir können nicht anders, als davon zu reden. Und sie sind nicht zu stoppen. Die ersten Christen waren so getrieben von der Botschaft, dass Jesus lebt, dass sie bereit waren, für diese Botschaft alles aufzugeben. Sie waren bereit, alles aufzugeben. Viele haben ihre Familien verloren. Sie wurden ausgestoßen, weil sie an Jesus glaubten. Viele haben ihren Besitz verloren. Sie wurden enteignet, weil sie an Jesus glaubten. Viele mussten ihre Heimat verlassen, weil sie an Jesus glaubten. Und so viele, unendlich viele, haben ihr Leben gelassen auf dem Scheiterhaufen, weil sie an Jesus glaubten. Wenn ich an diese Verfolgung denke, die über die frühe Christengemeinde hereingebrochen ist, an die Zeit im Römischen Reich, als man sie den Löwen vorwarf und sagte, ihr könnt euer Leben retten, ihr müsst euch nur vor dem Kaiser verbeugen, ihr müsst nur eurem komischen Glauben absagen, dann seid ihr frei. Und diese Christen haben gesagt, nein, nein, wir glauben, dass Jesus lebt. Wir glauben, dass er lebt. Wir können ihn nicht absagen. Und sie sind für Jesus in den Tod gegangen. Und in dieser Zeit der Verfolgung, entsteht das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. In einer Zeit, in der Christen alles verloren haben, aus einem einzigen Grund, sie haben an Jesus geglaubt. Das war ihr Verbrechen. Ihr Verbrechen. In dieser Zeit offenbart sich Jesus dem Johannes und er gibt über ihn, den Christen, eine Botschaft. Und diese Botschaft heißt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Das ist das, was den Christen Mut gegeben hat. Das ist das, was ihnen geholfen hat, treu zu bleiben, auch wenn man ihnen den Tod angedroht hat. Sie haben gewusst, das letzte Wort spricht Gott. Und ihr könnt uns das Leben hier nehmen, ihr könnt uns den Löwen vorwerfen, aber Jesus hat versprochen, dass er uns auferwecken wird. Jesus sagte einmal zu seinen Jüngern, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich möchte noch einen Bibelvers mit Ihnen aufschlagen. Den habe ich jetzt nicht an die Wand geworfen. Schlagen Sie mal bitte auf den 1. Thessalonicher Brief. Ich gebe Ihnen gleich die Seitenzahl. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Seite 235 im Neuen Testament. 235. 235. Seite 235. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 13. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Abvers 13, Seite 235 im Neuen Testament. Sind Sie alle da? Okay. Ich muss den Hintergrund dieser Aussage erklären. Damals haben die Christen in Thessalonich geglaubt, dass Jesus ganz bald wiederkommt. Sie werden ihn kommen sehen, wenn er wiederkommt. Das kann sich nur noch um Wochen oder Monate handeln. Und plötzlich starben die Ersten aus ihren Reihen. Plötzlich war die Oma tot, plötzlich der Opa. Vielleicht ist ein Kind gestorben, wir wissen es nicht. Und plötzlich war die Frage da, was ist mit denen, die gestorben sind? Wir dachten, wir sehen Jesus, wenn er wiederkommt. Und plötzlich sind die Ersten tot, was ist los? Und dann schauen Sie mal, wie Paulus darauf antwortet. Mich fasziniert das. Vers 13, das möchte ich gerne mit Ihnen zusammen lesen. Er sagt, wir möchten euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen, über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Okay, was sagt er? Er sagt, Brüder, ich möchte euch nicht in der Ungewissheit lassen, was mit denen passiert ist, die gestorben sind. Denn ihr müsst nicht so traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Mit anderen Worten, er sagt, Brüder, wir haben eine Hoffnung. Das letzte Wort über die Gestorbenen ist noch nicht gesprochen. Vers 14. Und jetzt begründet er das mit der Auferstehung Jesu. Er sagt, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Was sagt er hier? Er sagt, wenn wir glauben, dass Jesus auferstanden ist, was kommt dann? Was folgt daraus? Er sagt, dann ist Gott stärker als der Tod. Und wenn Gott stärker ist als der Tod, dann kann er uns auferwecken. Und weil er uns liebt, wird er das tun. Er sagt, wenn Jesus auferstanden ist, dann werden wir auch auferstehen. Und jetzt hält er die Lupe drauf. Vers 15. Er sagt, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Also er spricht jetzt über zwei Gruppen. Er spricht von denen, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt, und er spricht von denen, die gestorben sind. Und er sagt, wir, die wir leben, Wir haben denen nichts voraus, die gestorben sind. Also mit anderen Worten, die schon gestorben sind, haben keinen Nachteil. Warum nicht? Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, er wird herabkommen vom Himmel. Und was geschieht dann? Schauen Sie mal rein. Was geschieht dann? Er wird herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, was? Auferstehen. Sehen Sie die Reihenfolge. Er sagt, keine Angst, wir haben Hoffnung, weil Jesus ist auferstanden. Wir werden auferstehen. Wann werden wir auferstehen? Er sagt, Jesus kommt herab vom Himmel. Wir haben über dieses Thema gesprochen. Mit Kraft und Herrlichkeit. Und dann werden die Toten auferstehen. Und er sagt, ich berufe mich hier auf ein Wort des Herrn. Was hat Jesus denn gesagt? Im Johannesevangelium lesen wir, denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken, wann? Am jüngsten Tag. Und das ist der Punkt, der für mich das Thema von heute Abend so praktisch macht. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich früher Atheist war. Und ich habe mir als Kind solche Gedanken über den Tod gemacht. Ich hatte Angst davor. Ich habe manchmal nachts in meinem Bett gelegen, es war dunkel um mich herum. Und ich habe gedacht, wie ist das Sterben? Wie ist das wohl? Wie ist es, wenn mein Licht für immer ausgeht? Und ich hatte so eine Angst davor. Aber mein Atheismus hat mir keine bessere Antwort gegeben. Mein Atheismus hat mir gesagt, wenn du stirbst, dann wirst du zu Staub verfallen und das war's. Die Frage nach dir wird nie wieder gestellt. Das hat mir Angst gemacht, große Angst. Ich dachte mir, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich lebe, ich denke, ich fühle und eines Tages soll alles aus sein, auf Nimmerwiedersehen. Was ist denn mein Leben schon in einem unendlichen Universum, in einer unendlichen Zeit? Was sind meine 70, 80 Jahre? Wer bin ich? Wie ein Sandkorn in der Wüste. Ich hatte Angst vor dem Sterben. Und als ich dann Jahre später Christ wurde und diese Botschaft entdeckt habe, dass Jesus stärker ist als der Tod und dass die Toten auferstehen werden, können Sie sich vorstellen, was das mit meinem Leben gemacht hat? Das war für mich nicht nur eine neue intellektuelle Erkenntnis. Das hat mein Leben verändert. Das hat mein Leben verändert. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe jedes bisschen von diesem Leben. Aber eins weiß ich, wenn der Tag kommen sollte, dass ich sterben müsste, ich weiß, Jesus wird mich auferwecken am jüngsten Tag. Das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen. Die Auferstehung Jesu verändert Menschen. Wenn Jesus wirklich lebt, dann ist er es wert, dass wir uns auf ihn einlassen. Wenn Jesus wirklich lebt, dann ist er es wert, dass wir ihm vertrauen. Wenn er wirklich lebt, ich bin davon überzeugt, dann wird er wiederkommen. Wenn er wirklich lebt, dann können wir reden mit ihm, dann können wir beten zu ihm. Dann ist all das, was er gesagt hat, Wahrheit. Ich möchte Wahrheit auf dieser Welt. Ich möchte nicht irgendeine Philosophie, die sich irgendein Mensch, und sei er noch so klug, vor langer Zeit ausgedacht hat. Ich möchte Wahrheit. Ich möchte eine Grundlage für meinen Glauben haben, die in Zement gegossen ist. Nicht auf menschlicher Weisheit aufgebaut. Ich möchte wissen, was Gott sagt. Und wenn Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, dann ist das Gottes Siegel auf den Worten, die Jesus gesagt hat. Dann können wir jedem Wort glauben und vertrauen, das Jesus gesagt hat. Die Auferstehung Jesu verändert Menschen. Jesus hat mein Leben verändert. Und Jesus hat so viele Menschen verändert. Ich bin sicher, so manch ein, der heute Abend hier ist, kann auch sagen, Jesus hat mein Leben verändert. Ich denke an Petrus. Petrus, er war so selbstsicher. Er war so selbstsicher. Er war immer der, der den Mund als erstes aufgemacht hat. Er hatte große Versprechen für Jesus. Als Jesus einmal sagte, ihr werdet mich alle verlassen, sagte Petrus, Herr, und wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ich werde dir treu bleiben und ich bin bereit für dich, bis ins Gefängnis zu gehen. Ja, bis in den Tod bin ich bereit für dich zu gehen. Ich werde kämpfen für dich, Jesus. Und er hat das wirklich so gemeint. Und Jesus sagt, Petrus, ehe der Hahn heute Nacht dreimal kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Überlegen Sie mal. Stellen Sie sich mal einen lieben Menschen vor, der Ihnen sehr kostbar ist. Wie würden Sie sich fühlen, wenn dieser Mensch vor anderen leugnet, Sie zu kennen? Und er sagt, boah, peinlich, ne, ich kenne ihn nicht. Und Petrus sagt, Herr, niemals werde ich das tun, nee. Und dann kommt die Gefangennahme. Die Soldaten kommen, um Jesus gefangen zu nehmen. Und Petrus, nach seinem Wort, greift zum Schwert und stürzt auf diese Meute los und haut dem Knecht des Hohenpriesters ein Ohr ab. Und Jesus sagt ihm, steck dein Schwert weg. Glaubst du nicht, ich könnte 100 Legionen Engel vom Himmel berufen, die mich hier rausholen? Steck dein Schwert weg. Petrus, jetzt hat er kein Schwert mehr, mit dem er kämpfen kann. Jetzt hat er nichts mehr. Und Petrus, er läuft so schnell er kann. Er läuft weg. Und mit ihm alle anderen, alle verlassen sie Jesus. Und dann wird Jesus gefangen genommen und sie bringen ihn zum Verhör, wo er geschlagen wird, wo er angespuckt wird, wo man ihm die Dornkrone aufsetzte. Und Petrus schleicht sich hinterher. Er schleicht sich hinterher. Er war neugierig. Was passiert mit ihm? Und dann steht er dort in dem gleichen Hof, in dem Jesus in der einen Ecke saß und gedemütigt wurde. Und er wärmte sich am Feuer. Da kommt der Erste und sagt, du bist doch auch einer von denen. Nein, nein, nein. Die Nächste kommt und sagt, du bist doch auch einer von denen. Du gehörst doch auch zu Jesus. Nein, nein. Und dann kommt noch eine Frau und sagt, doch, ich weiß ganz genau, du warst auch mit Jesus. Und er fängt an zu fluchen und sagt, ich kenne ihn nicht. In diesem Moment passiert etwas. In diesem Moment treffen sich zwei Blicke. Petrus unweigerlich schaut zu Jesus. Und Jesus wendet sein Haupt und schaut Petrus an. Die Augen treffen sich. Was für ein Anblick. Jesus hatte gerade noch versprochen, Herr, ich werde dich niemals verlassen, nie. Und jetzt, er schaut ihm in die Augen. Und diese Augen, Jesus sagt nicht, Petrus, ich hab's dir ja gesagt. Ich glaube, diese Augen, dieser Blick hat gesagt, Petrus, ich bin traurig, aber ich bete für dich. Und Petrus ging raus. Und er lief so schnell er konnte. Und er weinte wie ein Kind. Er weinte wie ein Kind. Er hat sich so geschämt. Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie mal einen großen Fehler gemacht haben, dass Sie sich schämen für das, was Sie getan haben? Petrus läuft und er schämt sich für das, was er getan hat. Und dann ist Jesus tot. Niemals könnt ihr ihm mehr sagen, es tut mir leid. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Streit mit einem Menschen und er setzt sich ins Auto. Sie gehen im Streit auseinander und die Person, dieser Freund kommt in einen Verkehrsunfall ums Leben. Das Gefühl, ich kann nie mehr sagen, es tut mir leid. Ich kann es nie mehr in Ordnung bringen. In der Situation war Petrus. Was hat die Auferstehung Jesu für Petrus bedeutet? Als am Morgen, an diesem Sonntagmorgen, am Morgen des ersten Tages, die Frauen zurückkamen und sagten, wir haben ihn gesehen, er ist auferstanden, konnten sie es kaum glauben. Aber irgendwas arbeitete in Petrus und er machte sich auf den Weg und lief zum Grab und er traf Jesus. Und ich stelle mir vor, was das Erste war, das er ihm gesagt hat. Ich stelle mir vor, wie Petrus ihm zu Füßen fiel und sagte, Herr, es tut mir so leid, dass ich dich verleugnet habe. Was bedeutete die Auferstehung für ihn? Er hat die Vergebung erfahren und er wurde ein mächtiger Arbeiter für Gott. Und eines Tages wollten sie ihn, wie fast alle Apostel umgebracht wurden, wollten sie ihn töten. Sie wollten ihn kreuzigen wie Jesus. Und er sagte, nein, nein, das könnt ihr nicht machen. Die Ehre ist zu groß für mich, dass ich sterbe wie mein Herr. Ihr könnt mich ans Kreuz nageln, aber hängt mich mit dem Kopf nach unten. Und so wurde Petrus mit dem Kopf nach unten gekreuzigt, weil die Auferstehung Jesu sein Leben so verändert hat, dass er treu blieb. Bis zum Letzten. Was bedeutet die Auferstehung Jesu für uns? Wenn wir heute darüber nachdenken, dass Jesus wirklich lebt, dann heißt das, wir dürfen wissen, dass alles, was er versprochen hat, er auch tun wird. Er hat versprochen, ich komme wieder. Er wird wiederkommen. Er hat versprochen, ich werde euch, wenn ihr sterben solltet, ich werde euch auferwecken aus den Toten. Wir können uns darauf verlassen. Wir dürfen wissen, dass Jesus unsere Schuld vergibt, wenn wir ihn bitten. Wir dürfen wissen, dass jedes Gebet, das wir an ihn richten, ankommt. Die Auferstehung Jesu verändert alles. Von den frühen Christen lesen wir, dass die Botschaft der Auferstehung sie so begeistert hat, dass sie gar nicht anders konnten, als zu bekennen, dass sie glaubten, dass er auferstanden ist. Dieser Glaube breitete sich aus wie ein Lauffeuer in der gesamten damals bekannten Welt. Sie haben mit einer Freude Jesus bekannt. Und heute Abend habe ich diese Frage an Sie. Wollen Sie mit der gleichen Freude bekennen, dass Sie glauben, dass Jesus auferstanden ist? Wer hat heute Abend diese Freude im Herzen und möchte das gern bekennen? Darf ich einmal Ihre Hand sehen? Wer glaubt, dass Jesus auferstanden ist? Gott sei Dank. Was ist das für eine Freude für Gott, wenn er sieht, da sind Menschen, die haben mich nie gesehen, aber sie glauben trotzdem. Sie glauben trotzdem. Aber wir haben gute Gründe, daran zu glauben. Einmal, weil Gott es gesagt hat. Und dann haben wir so viele gute Gründe für unseren Verstand. Jesus lebt. Darum haben wir so eine Veranstaltungsreihe. Und weil Jesus lebt, haben wir sehr viel von ihm zu erwarten. Wir werden jetzt noch ein Lied hören. Und nach dem Lied würde ich gern mit Ihnen beten.